So Momente, wo er denkt, Mensch, das wäre jetzt klasse, wenn Gott so ganz direkt zu einem reden wird. Also vielleicht im Traum, in der Nacht oder vielleicht so, wenn man mitten im Bibellesen ist, auf einmal so eine laute Sprache irgendwo im Hintergrund kommt oder leise, ist ja egal wie laut, aber es wäre toll. Also, gut, es wird einen erschrecken, ist klar, das wäre ja dann völlig ungewöhnt, das wäre völlig überraschend. Aber ich finde es interessant, wenn wir das wahrnehmen, dass Gott redet. Er redet nicht immer so, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, aber Gott redet. Wer am Erfülltag in Liebenzell war, der hat ja auch so eine interessante Szene miterlebt, wo der Leiter von Erfüllt selber auch in der Nacht unruhig geworden ist. Und dann hat er quasi eine Predigt entwickelt da in der Nacht, und die tatsächlich halten musste dann, weil der Redner auf der A5 stecken geblieben ist. Also irgendwie Unfall, Vollsperrung oder was weiß ich, wie es da gewesen ist. Aber das sind ja so Situationen, wo man sagen kann, wow. Und das ist, könnt ihr nachhören im Internet, das ist jetzt nicht eine Predigt, wo man sagen würde, das hat er sich irgendwie so hingeschlänzt irgendwo. Sondern da hat echt Gottes Geist eben Dinge gezeigt und entdecken lassen, die er dann auch weitergeben kann. Ich finde das genial. Also ich selber habe das in so einer großen Predigt jetzt nicht erlebt. Also als ich mal die Situation hatte, dass ich einen Redner hatte aus Kassel, da habe ich mal notfall eine Predigt im Hintergrund mit dabei gehabt in der Tasche. Also wenn es schiefgelaufen wäre, hätte ich da eine Predigt rausgezogen. Aber so, dass man das einfach frei, ohne Manuskript da einfach, fand ich jetzt echt. Aber so wirkt Gott, so redet Gott, das finde ich das Gewaltige. Und darum sind wir gerade in der Trinitatiszeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Gottes Geist wirkt. Einer der Predigtexte stammt von einem Propheten aus dem Alten Testament. Heute soll es um den Alten Testament-Text gehen. In 14 Tagen komme ich ja wieder, dann wird es ein Neues Testament-Text sein. Also heute wird es dann ein bisschen alttestamentlich, aber nicht unbedingt uninteressanter. Und zwar von einem Propheten, den nennt man den König der Propheten. Also der Prophet im Grunde genommen, der eine ganz hohe Bedeutung hat. 400 Mal wird dieser Prophet im Neuen Testament zitiert. Also das zeigt uns schon die Besonderheit dieses Propheten. Sein Name heißt übersetzt, Yahweh rettet. Ja. Und er soll von seiner Herkunft her der Bruder von König Amasja sein. Ja. Das heißt also, er hat Verwandtschaft ins Königshaus. Das hat es als Prophet nicht so häufig gegeben. Von daher ist das eine Besonderheit. Also normalerweise Maulbeerbaumzüchter und was für einfache Leute oft Propheten berufen worden sind. Aber hier ist praktisch einer aus dem königlichen Umfeld. Das muss nicht besser sein, das muss nicht leichter sein. Sondern manchmal denkt man vielleicht, das ist ja besonders schwierig dann. Weil im Grunde genommen dann predigt der was, was vielleicht auch gegen den König geht. Und das ist natürlich dann gar nicht so einfach, da Prophet zu sein. Wir sind im Südreich Juda, das heißt also Jerusalem und so Großraum irgendwie drumherum, wenn man sich bildlich vorstellen will. Wir sind in einer Zeit, wo es eigentlich, ich sag mal so, mit guter Diplomatie friedlich ist. Ja? Also man hat Bündnisse geschlossen und hofft, dass dadurch man dann entsprechende Ruhe erzielt. Im Nordreich Israels, also so der nördlichere Teil, da sieht es nicht ganz so dolle aus, zwar noch in der Blüte, aber dieses Reich ist am Untergehen, 20 Jahre später ist dann auch eingetreten. Also dort ist jeder König, das heißt in der Bibel, einfach er tat, was dem Herrn missfiel. Ja? So einfach ist das Resultat. Also die haben sich nicht an Gott orientiert und irgendwann mal haben sie auch die Rechnung dann als Volk dafür bekommen, dort im Nordreich Israels, obwohl da auch tolle Propheten waren, Elisa und andere. Also von daher, das hätte auch anders gehen können, aber die Leute wollten sich an Gott nicht orientieren. Im Südreich sieht es anders aus, da sind die Nachfahren von David auf dem Thron, so der Reihenfolge nach. Und da muss man sagen, sind immer wieder Lichtblicke, wie zum Beispiel beim König Hiskia, beim König Ussia und ein paar andere. Also das sind echt Lichtblicke, wo wir sagen würden, Mensch, da erleben sie Gott und da hinein, in diese Zeit hinein, kommt jetzt der Jesaja. Aber der Jesaja, wie man sich vorstellen kann, nicht immer nur mit einer schönen, angenehmen, wunderbaren Botschaft, sondern oft häufig auch mit einer Botschaft, die Leute nicht hören wollen, nicht verstehen wollen. Aber bevor er diesen Auftrag beginnt, kommt seine Berufung von Gott. Und genau um die soll es heute Morgen gehen. Wir müssen uns bildlich vorstellen. Also letztes Jahr, letzte Woche auf dem Stadtfest in Echterdingen bei Leinfelden hätte da oben das miterleben können. Nämlich da gab es eine VR-Brille und dann konnten wir da in den Tempel reingehen. Also da konnten wir so richtig bildlich reinlaufen, wie das da drin aussieht, wenn man da in den Tempel reingeht. Also bildlich, also natürlich klar, ihr wisst. Aber trotzdem, das muss schon toll gewesen sein. Ich habe es nicht ausgetestet, aber auf jeden Fall, Leute hat es begeistert. Und stellt euch vor, der Jesaja geht genau in den Tempel rein und sieht dann das tolle Tempelgebäude, Gold und so vor sich da. Und dann plötzlich sieht er ein helles Licht und hat quasi eine Vision. Dort mitten im Tempel, wo sich da drumherum das Leben abspielt irgendwo, da mittendrin, da kriegt er eine ganz besondere Offenbarung. Ich lese uns diesen Text aus Jesaja Kapitel 6. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, das sind so Engel. Seraphim meint brennen, die brennen für den Dienst für Gott. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer, der Seraphim, zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, der Räucheropferaltar, und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, Herr, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, seht und merkt's nicht, verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Ohren, Augen blind sein, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit den Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Er aber sprach, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz gefüllt, gewüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegtun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same, wird solch ein Stumpf sein. Wow, spannendes Erlebnis. Ich weiß nicht, wenn ihr das so live erleben würdet, dort im Tempel oder bei uns in der Kirche irgendwo am Ort, also wäre schon ein sehr, sehr erhabenes Gefühl. Erschreckend, aber irgendwie eine interessante, spannende Botschaft. Ich habe überschrieben das Thema heute bereits, Gott zu begegnen. Habt den ersten Gedanken heute Morgen, der Lobpreis im Himmel. Das finde ich ganz stark, wie das hier anfängt. Also letztendlich sieht er da ein helles Licht, nimmt den Thron irgendwie wahr, ja, und alles verhüllt, das muss also schon irgendwo einzigartig ausgesehen haben, und dann kommen diese Seraphim ins Spiel, die da mit 2 Flügeln, 6 Flügeln, also kann man es auch nicht richtig vorstellen, aber 2 Flügel deckten sie Füße, 2 dann das Haupt und dann mit 2 flogen sie. Also das muss schon irgendwie spannend ausgesehen haben für den Jesaja, der das Ganze wahrnimmt. Auf jeden Fall interessant ist dieses Singen oder diese Verkündigen eine wichtige Botschaft. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Ich finde es interessant, weil, wenn man genau nachguckt, da bebte ja die Erde. Ja? Also, das müssen wie Hammerschläge gewesen sein, diese Worte. Also, das ist im Grunde eine Botschaft, die Gott im Mittelpunkt die Ehre gibt. Heilig meint ja letztendlich, ja, zu Gott gehörend. Ja. zu dem, dem heiligen Gott, der im Himmel thront. Gott wohnt in einem Licht, da wir gar nicht Zugang haben. Er ist eine so eine Hoheit, so eine Herrlichkeit, einfach nur einzigartig. Die heiligen Gefäße im Tempel waren die, die Gott geweiht wurden, ihm zum Dienst, zu Gottes Ehre. Ehren meint ja ihm Gewicht verleihen, ja, das im Grunde genommen ihm praktisch hochheben, wenn man es mal so sagen wird. Also muss schon sehr, sehr spannend dieser Lobpreis im Himmel dort gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sowas liest, dann denkt man, wow, Lob Gottes in einer Herrlichkeit, in einer Macht, die einzigartig ist. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir kommen da gar nicht mehr hin. Also im Gottesdienst ist es so wunderbar, wenn wir Lobpreis miteinander erleben durften. Wo wir zur Ruhe kommen. Aber ich weiß nicht, wie es euch im Alltag geht, aber man hat da so ein Smartphone bei sich liegen, da piepst mal wieder was und man muss ständig mal wieder hingucken, dann wieder was schreiben und tun und machen. Man ist in ständiger Unruhe irgendwie. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ja. Man will das manchmal gar nicht so, aber irgendwie ist man so fast getrieben. Du empfindest das, du kannst dich jetzt da nicht rausnehmen. Du bist da ein Teil des Systems, du musst irgendwo deinen Platz ausfüllen. Gott möchte, dass wir vor ihm zur Ruhe kommen und nur ihn sehen. Das ist eine ganz wunderbare Botschaft. Gehen wir aber schnell weiter. Erschrecken der Selbsterkenntnis. Das ist ja diese Situation, weil der Jesaja merkt natürlich schnell, da passe ich nicht hin. Das ist eine Vision, wo ich keinen Platz eigentlich habe. Denn er erkennt bei sich unreiner Lippen, also er hat schon Dinge gesagt, die nicht recht waren vor Gott. Und wohnt in einem Volk unreiner Lippen, also im Grunde genommen, er hat gar keine Chance, aus der Nummer irgendwie rauszukommen, sondern er ist im Grunde genommen einer, der verloren wäre. Ja. Und darum schreit er auch das raus, weh mir, ich vergehe, ja, ja, in diesem Anblick, ja, hab keine Chance. Ja. Ja, das ist die Wirklichkeit. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber ich glaube, viele Menschen merken das gar nicht mehr, wer Gott ist. Das ist ein heiliger, ein mächtiger, ein herrlicher Gott. Das ist eine Größe, die wir uns gar nicht vorstellen können. Eine Majestät. Und mit dem Gott haben wir es zu tun. Die Frage ist, nehmen wir das wahr? Aber interessant ist, in dieser Verzweiflung von dem Jesaja, da geht es dann weiter, nämlich, dass ein Engel Gottes kommt und einer von diesen Seraphime und der macht jetzt was, was vielleicht für uns komisch wirkt. Ja. Der geht an der Altar, also dort, wo für Gott Rauchopfer, Brandopfer dargebracht wird und nimmt da eine Kohle und bringt die an die Lippen von dem Jesaja. Also muss man sich jetzt nicht bildlich vorstellen, das ist eine Vision, ja. Bitte nicht falsch verstehen, nicht an Kohlen jetzt denken, heiß und so irgendwie, sondern es geht um ein Bild für Reinigung. Es braucht Reinigung, dass dieser Mann, dieser Jesaja weiß, ihm ist vergeben. Und das ist das Wunderbare, was ich vom Neuen Testament her, deswegen die Botschaft Jesu so herrlich ist. Darum ist Jesus Christus nämlich am Kreuz gestorben, dass eben diese Reinigung geschehen kann, das, was zwischen mir und Gott steht, dass die Sünde vergeben ist durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist im Grunde genommen diese herrliche, einzigartige, wunderbare Botschaft. Und darum kann Gott auch heute dir zusprechen, gereinigt, heilig, weil du der Vergebung hast durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn. Petrus hat es mal so ausgedrückt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, also alle, die im Glauben an ihn leben, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Das war die Szene, wo der Engel, der Jesaja jetzt hier erlebt, sorry, ich habe es gar nicht weitergeklickt, gereinigt eben durch Gottes Boten hier, für uns gereinigt in Christus. Aber wir gehen gleich weiter, jetzt kommt die Einladung an den Jesaja. Und interessant ist, wie die von Gott kommt. Ja? Es kommt die Botschaft, nämlich wunderbar hinein, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Das ist die Fragestellung. Das heißt, auf die Frage, die kann der, das er hört, die Frage reagieren. Der kann jetzt sagen, ist mir egal, ja? Ich nicht. Ja? Und ihr kennt ja prophetische Botschaften auch im Alten Testament, wie die sich gestreut haben. Ein Jona ist regelrecht fortgelaufen von dem und so weiter. Immer wieder Propheten, die haben sich zum Teil gesträubt gegen das, was sie tun sollten. Aber interessant ist für Jesaja, der reagiert erst recht einfach, hier bin ich, sende mich. Das fasziniert mich, ja. Dieses klare, ja, Gott, wenn du mich für richtig hältst, wenn ich der Mann, den du jetzt bist, den du gebrauchen willst, den du einsetzen willst für dein Wollen, ich bin bereit für dich da zu sein. Aber jetzt kommt das Spannende, sein Auftrag ist alles andere als verständlich. Wenn du mir das liest hier im Alten Testament, denkst du, das darf nicht wahr sein. Das kann doch gar nicht sein. Der soll praktisch verkündigen, ja, dass sie es hören und nicht verstehen. Also wer begreift denn sowas? Also ich will doch, wenn ich euch was sage, dann hoffe ich, dass ich so sage, dass ihr vieles davon verstehen könnt. Ja? Und der Jesaja, der soll predigen, dass er nicht verstanden wird. Ja? Das Herz soll verstockt werden von dem Volk. Das ist ein Gedanke, der für uns total schwer ist. Aber es zeigt uns die Heiligkeit Gottes. Es zeigt uns, wer dieser Gott ist. Und er hat in Israel lange zugeschaut mit seinem Volk. Er hat viele Boten gehabt, wo er immer wieder geredet hat. Aber dann kam der Moment letztendlich, wo Gott in die Grenzen zieht. Und er lässt sie eine Situation erleben, die sie an den Boden bringt. Total an den Boden bringt. Aber ich kann euch das Geheimnis verraten. Für die erste weitere Schritte in der Sache braucht es noch 200 Jahre. Also im Nordreich nicht, da braucht es so 20 Jahre, aber im Südreich braucht es so 200 Jahre. Aber wisst ihr, Gott hat kein Zeitgefüge in dem Moment wie wir. Der denkt nicht von heute auf morgen, ja. Sondern Gott sieht in die großen Dimensionen und dann kam es letztendlich dazu, dass es zur babylonischen Gefangenschaft gekommen ist. Können wir gerade einen Blick in die Zukunft mal angucken, was gelangen ist. Wie lange, fragt der Jesaja nämlich zurück, bis die Städte wüst werden ohne Einwohner. Bitte, wir sind in einer Glanzzeit noch, denn hier geht es noch blendend gut. Jerusalem steht gut da in der Völkerwelt, damals zwar bedroht zum Teil, aber die stehen noch gut da. Und denen, sagt er ja, bis die Städte wüst werden. Und das willst du als Israelit der damaligen Zeit gar nicht hören. Wie kann der so reden? Jerusalem zerstört. Und wenn auch ein zehnter Teil da ist, dann wird es nochmal zerstört. Doch unfassbar, der Gedanke. Aber genau so ist es eingetreten. Die Babylonier haben 200 Jahre später die Stadt Jerusalem belagert, haben die Menschen verschleppt in 3 Deportationen nach Babylon. Es ist schon, wenn man Geschichte mal so von so einem Moment mal sieht, und es ist ja interessant, dass der Prophet Jesaja ist ja die Schrift, was man übrigens in Qumran gefunden hat im Jahre 1948, als ein Dokument Jahrhunderte alt, sehr, sehr alt zurückliegend. Und dann hat es ja damals schon gegeben, der Zeit Jesu, der Jesaja war bekannt gewesen, was der vorausgesagt hat, hat sich erfüllt, wortwörtlich erfüllt. Aber es zeigt für mich noch eine andere Seite, nämlich diese Öde, was auch hier im Stichwort kommt, diese geistliche Öde im Volk Israel. Und die haben wir leider oft gehabt. Nach der babylonischen Gefangenschaft ging es dann wieder aufwärts, geistlich gesehen. Die Leute haben wieder Gottesdienst feiern wollen, haben nach der Rückführung Jerusalem wieder Tempel aufgebaut. Man hat gedacht, jetzt kommt ein Leben der Israeliten ganz auf Gott ausgerichtet. Aber das war nur teilweise so. Ich denke da an einen Mann, von dem die Bibel berichtet, der jeden Tag in den Tempel gegangen ist, der weil eine innere Gewissheit gehabt hat, er wird nicht sterben, bevor er den Messias Gottes sieht, den Gesandten Gottes sieht. Und dann kommt dieser Moment nach der Geburt von Jesus, wo genau sich das erfüllt. Das sind so einzelne Leute, die letztendlich so ein Verlangen haben, Gott zu ehren, in der Gegenwart Gottes zu leben. Aber letztendlich viele nicht. Und so lässt Gott letztendlich ja, Schweres erleben, aber das heißt vom Spross, vom Stumpf, da wird was erwachsen. Und genau davon spricht Jesaja in Kapitel 9 von Jesus. Und das ist das Herrliche in Jesus, hat sich das einzigartig erfüllt. Und wenn wir jetzt weiter den Bogen spannen, in dem, was er am Kreuz für uns vollbracht hat, dass er der Auferstanden ist, der lebt, der zum Himmel gefahren ist, dass der Heilige Geist ausgesandt ist, wie der Prophet Joel vorausgesagt hat, dass sich das alles erfüllt hat, was Jahrhunderte vorher vorausgesagt worden ist. Ja, hat sich wortwörtlichst zum Teil erfüllt, aber auch vieles noch nicht. Vieles von Jesaja, was er gesagt hat, das wird sich erst in der Zukunft erfüllen. Wir sind da noch mittendrin in dieser ganzen Linie. Also das lässt mich sehr, sehr berührt sein. Es stellt mir jetzt zum Schluss zusammen die Frage, mit Gott begegnen, wie erleben wir das? Mein erster Aspekt, Gott begegnen in unterschiedlicher Weise. Ja. Er begegnet, wenn wir in der Bibel lesen. Wenn wir im Gespräch, im Gebet mit ihm sind, dann begegnet er. Hier beim Jesaja war es der Gottesdienst im Tempel, wo er hingegangen ist. Ja. Da ist Gott ihm begegnet. Auch das darf hier stattfinden, im Gottesdienst hier oder irgendwo. Dass uns Gott anspricht auf unterschiedliche Weise. Aber nicht immer ist es Gottes Stimme, die wir da empfangen. Also ich finde es toll, der Frank Klaus da in Liebenzell am Erfülltag, der hat auch eine kleine Szene erzählt, wo er den Eindruck gehabt hat, er wollte einer Kindergruppe Süßigkeiten schenken. Ja. Hat er so irgendwo Eingabe bekommen, schenkt denen Süßigkeiten. Und er kauft die, also mit der Stückzahl über 30, ja, kauft die. Aber dann kam es irgendwie nicht dazu. Da musste er selber essen, hat er nicht eins davon, hat er so erzählt. Ja, aber später dann doch. Ja. Das heißt, nicht alle Eingaben, alles, was wir im Kopf irgendwo haben, ist dann wirklich die Botschaft Gottes jetzt in der Situation. Es zeigt uns aber auch, wie wir Gott nicht in der Hand haben. Aber Gott kann unterschiedlich reden zu uns. Vielleicht auch durch eine Begegnung mit jemand, durch ein Gespräch mit jemand. Gott begegnet in unterschiedlicher Weise. Gott möchte mit Menschen ins Gespräch kommen. Und das ist das, was mir wichtig ist, auch für euch heute Morgen das mit weiterzugeben. Er will im Gespräch mit uns sein. Und da braucht es auch den Raum, dass ich auch mir die Zeit nehme und bewusst auch eine Bibel lesen kann und darüber staunen kann und darüber auch ins Nachdenken komme. Und auf einmal auch dann ihn, seine Botschaft neu entdecke. Und auch dann ihm sage im Gebet, was mich bewegt. Das Tolle ist ja, wir sind ja 24 Stunden mit ihm im Kontakt. Es braucht nicht irgendwo so Gebetsmomente, wo wir irgendwo sind. Ich kann mit ihm überall reden. Aber das Wunderbare ist, es auch zu tun. Bewusst seine Nähe zu suchen. Ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja jetzt schon ein paar Jährchen verheiratet, muss immer wieder nachrechnen, das ist immer so lange her, schon 34 Jahre, sind schon her, 34 Jahre genau. Und es ist entscheidend in der Ehe, ist Begegnung. Also anders kann ich es nicht formulieren, wenn du keine Zeit füreinander nimmst, dann lebst du auseinander. Ja? Dann ist es so, dass du im Grunde genommen dann das Miteinander nicht erlebst. Ja? Habe ich gestern einen Besuch, gestern Abend noch zu seinem Geburtstag und dann sind wir da auch geschwind ins Gespräch gekommen am Ausgang, beim Verabschieden. Und das war nämlich zufällig, wir wollten zu dem Geburtstag gar nicht, also es war nicht geplant, er hat mich auch nicht direkt eingeladen gehabt, gell. Wir sind nur spazieren gewesen, genau. Und dann sind wir vorbeigelaufen an dem, seinem Haus in Echterdinger, gell. Und dann habe ich gerade gesagt, guck mal, Andrea ist da, also seine Frau, und er nebendran. Ah nein, ich sage, da klopfe ich geschwind. Ach, klopfen tut man nicht, sagt meine Frau, das macht man nicht, da verschreckt man, ja. Und da habe ich mich aber nicht aufhalten lassen. Habe einfach geklopft, gell. Und dann habe zugewunken irgendwo und dann wollte, dass ich das Fenster aufmache. Er kam gleich außen rum gestürmt und hat uns dann natürlich rein genötigt, anders kann man das gar nicht sagen. Also er wollte dann unbedingt, dass wir noch dazu kommen. Und dann haben wir uns hinterher verabschiedet. Und er hat gesagt, finde eigentlich toll, dass ich mit meiner Frau auch mal so einen Spaziergang unterwegs bin, ja. Ja, das ist ja gesagt, du musst es irgendwie planen, hat er sich selber erkannt. Hat erzählt, bei sich ist es manchmal so, dass ich gar keine Zeit habe. Und dann sind die Termine so gegengelagert, dass es einfach nicht passt. Ne? Entscheidende ist Zeit nehmen. Gott nimmt sich Zeit. Ob ich mir Zeit mit der Begegnung mit ihm nehme, das ist die andere Frage. Die Begegnung mit Gott lässt mich selber neu sehen. Das hat mich bei Jesaja sehr bewegt. dass er auf einmal merkt, habe versagt, ich bin sündig. Gut, wir dürfen sagen, jeder, der an Glauben an Christus lebt, mir ist vergeben durch Jesus Christus, aber ich erkenne auch, wer er ist und wer ich bin. Man kann so groß von sich denken. Es tut gut, wenn man sich selber neu sehen lernt. Dass man ihn braucht, diesen Jesus Christus. Gott beauftragt ganz konkret. Ich weiß nicht, zu was er euch beauftragt, wo er euch irgendwo besonderen Platz hat. Ich habe bei der Vorbereitung eine interessante Geschichte von der Lyudmila gelesen in Ukraine. Eine Frau, beeindruckend. Mit 25 Jahren fand sie zum Glauben an Jesus Christus, hat 18 Kinder, Pflegekinder versorgt, 5 eigene. Also schon nicht ganz ohne. Also ich muss sagen, ich könnte es nicht. Also ein Dreisemir schon finde ich schon richtig toll. Also da bin ich schon dankbar, wenn ich das bewältigt habe als Vater. Ja. Aber 23 Kinder, undenkbar. Aber es gibt Leute, die so berufen sind, die auch so eine Gabe haben. Ja. Das sind die, die absolut mit Menschen auch umgehen können. Super. Und die Frau, müsst ihr euch mal vorstellen, stellt sie nach vielen Jahren, als die Kinder auch schon größer waren, die Frage, was kann ich jetzt im Ukraine-Krieg tun? Ja, für die Soldaten, für die Situation dann dort. Ja. Und zuerst natürlich Hilfslieferungen irgendwie an die Front unterstützt, klar, das ist der erste Schritt, wobei ihnen wichtig war. Aber dann hat sie gesagt, es muss doch noch mehr geben, wo man denen helfen kann. Dann hat sie irgendwie Seminare gegeben, wie sie durch ihre theologische Fortbildung, dann, die sie gemacht hat, entdeckt hat und hat dann irgendwie dann so Seminare durchgeführt. Aber dann ist sie Seelsorgerin geworden. Ja. Das heißt, die geht zu den Soldaten dort an der Front, ja, in die Schützengräben und spricht mit denen. Wow. Wissen Sie, das sind keine Predigten wie von der Kanzel, wie hier heute Morgen. Und da weiß ich auch nicht, ob, wenn du zurückkommst, noch mal wiederkommst in ein paar Wochen, ob die noch leben. Ja. Und da selber musst du klar sein, du weißt nicht, ob du noch leben träumen kommst. Ja. Das ist die andere Seite. Und trotzdem zu sagen, das ist mein Auftrag vor Gott. Heute ist es jetzt 53, so schreibt die Erzählung, der Bericht. Aber ich finde es genial. Und ich sage diese Lyudmila, wenn er dein Herz mit Liebe füllt, dann liebst du auch die Menschen, zu denen du gesandt bist. Gott sendet uns zu Menschen. Zu Menschen, denen wir seine Liebe, sein Evangelium, ihn bezeugen können. Und ich wünsche euch das auch in dieser Woche, dass uns das vor Augen ist. Gott will mit dir reden. Gott will dir begegnen, so wie dem Jesaja. Aber bin ich bereit dazu? Möchte ich ihn eigentlich? Und lasse ich mir auch mal meine Pläne durchkreuzen? Lass uns beten. Ich danke dir, Herr, für diese Botschaft auch heute Morgen. Du hast Menschen berufen, für einen besonderen Auftrag. Wir müssen das nicht nachmachen. Und wir müssen auch keine Angst haben, dass du uns damit irgendwie überfordern willst. Aber du sendest auch uns in unsere Situation hinein. In der Familie, im Arbeitsplatz, in unserer Umgebung. Da möchtest du, dass wir ein Segen sind für dich. Und ich bitte dich, dass wir das auch erleben dürfen, dass wir anderen deine Liebe bezeugen können und dann, wo es dran ist, dann auch deine gute Nachricht weitergeben können. Denn es ist doch herrlich, wenn man im Glauben an dich eine Freude, eine Zuversicht, eine Hoffnung erlebt. Und wir möchten es doch, dass es auch andere Leute erleben können. Und ich bitte dich, segne du uns. Du weißt, was diese Woche vor uns liegt. Wir haben am Anfang auch schon gedacht an die Politiker, die es so schwer haben, in diesen Zeiten dass die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir beten für die, die Verantwortung tragen, aber auch für uns, Herr, wo du uns hingestellt hast, dass wir ein Licht sind von dir. Herr, so sei du auch jetzt bei uns und begegne uns in deinem Mahl. Du bist in unserer Mitte, gepriesen seist du. Amen. Paulus, sind durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott. Schau mal vor, was es heißt, vor Augen gestellt, im Frieden mit Gott sein, mit dem Allmächtigen, der so weit weg ist von uns, wie wir uns überhaupt nur vorstellen können, mit dem im Frieden sein zu können. Aber genau das sagt Paulus denen zu, die im Glauben an Jesus leben. Und in dieser Gewissheit des Glaubens dürfen wir uns eben das neu bewusst machen. Und es hat Jesus darum bewusst, das Abendmahl uns eingesetzt, damit wir das immer wieder vor Augen haben. Ich bin für dich gestorben, damit du Leben hast, damit du ihn, diesen lebendigen Gott, in deinem Leben erfährst. Ja. Und dass wir in dem Gewächs des Weinstocks, ich weiß nicht, ob es Wein oder Saft ist, im Gewächs des Weinstocks, in dem Saft, wer daraus gewonnen ist, wissen, unsere Sünde ist uns vergeben. Also es gibt nichts Schlimmeres, wenn man ständig unter dem leidet, wo man versagt hat und wo man irgendwo eine innere Not hat. Sie sieht es ja auch hier beim Jesaja, da muss gleich der Engel herrühren, dass der endlich dieses Ding frei wird. Mensch, der ist ja gefangen, der kann ja Gott gar nicht mehr hören, wenn er ständig, ach, ich bin sündig, ach, ich kann ja hier nicht sein und ich vergehe, wenn ich jetzt Gott gesehen habe, muss ich sterben, heißt nur, es geht ja gar nicht. Das hat doch keinen Wert, da kann Gott nicht reden. Ja? Gott geschenkt uns das Mal, damit wir gewiss werden, ich bin sein Kind, ich gehöre zu ihm. Er hat sich für uns gegeben und er hat sein Blut für uns vergossen. Das ist doch gewaltig und das dürfen wir uns neu bewusst machen heute Morgen. Es ist Gottes Ja zu uns. Du bist geliebt, du gehörst dazu. Das heißt in der Bibel, als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Nahm den Kelch, dankte, gab ihn denen, sprach, trinket alle daraus, es ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das hat Jesus vorher gesagt. Hinterher heißt, das Vergossen ist für unsere Sünde. Es ist geschehen. Er ist dieser Knecht Gottes geworden, der alles auf sich genommen hat. Es wird mal am Lied mal so schön deutlich, wie, wo es ausgedrückt wird, leg auf dem Lamm Gottes, ich will es gern tragen, sagt Jesus. Finde ich ein tolles Bild. Genau so ist es gewesen. All unser Versagen hat Jesus getragen, damit wir neues, ewiges Leben haben. Und genau das dürfen wir im Abendmahl uns neu vergewissern, neu vor Augen stellen. Aber ich lade uns ein, dass wir jetzt im stillen Gebet, auch wenn wir es im Lied schon vorher, Dankeschön für die Liedauswahl, schon angedeutet haben, aber nochmal einen Moment der Stille, dass wir vor ihm sein können. In das sagen, was uns einfach jetzt bewegt und ihm das ausdrücken könnte, unser Lob, unseren Dank für ihn oder was euch einfach auf dem Herzen liegt im stillen Beten.